Ja, ich bleibe direkt vorne stehen und werde die Bibelarbeit fortsetzen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben uns letztes Mal mit den Jüngern beschäftigt und sind mittendrin stehen geblieben. Die Zeit war irgendwie nicht genug. In Kenia würde ich noch ein bisschen mehr Zeit dafür wahrscheinlich mir nehmen, einfach, aber hier wollte ich es nicht tun. Aber jetzt haben wir noch 20 Minuten Zeit und ich würde gerne fortfahren mit den Jüngern, die uns noch hier weiter die wir noch weiter zu finden sind. Wir haben bereits über die ersten fünf Jünger gesprochen. Der erste Jünger ist Simon Petrus. Und ich habe versucht, mit jedem Jünger eine kleine Anwendung daraus zu schließen, was wir von diesem Jünger lernen können. Und Simon Petrus ist für uns ein Jünger, wo wir sehen können in seinem Leben, Jesus verändert. Und das können wir in Simon seinem Leben so deutlich sehen. Sein Bruder Andreas. Andreas, ein Jünger, der Menschen zu Jesus geführt hat. Dreimal finden wir Andreas, der Menschen zu Jesus geführt hat. Ein wunderbarer Charakter in seinem Leben und der auch für uns eine Ermutigung sein kann. Dann haben wir Jakobus vorgefunden. Und Jakobus, wir wissen aus Apostelgeschichte, er war der erste Märtyrer unter den Aposteln. Er starb, weil er an Jesus geglaubt hat. Herodes hat ihn zum Tode verurteilt, durchs Schwert. Und die Ermutigung durch sein Leben ist, halte fest bis an den Tod. Halte an Jesus fest. Dann haben wir uns auch Johannes angeschaut. Und Johannes ist der Jünger, wo wir finden die Formulierung, den Jesus lieb hatte. Und dann finden wir noch von Johannes diesen Zusatz, dass er am Kreuz stand, als Jesus starb. Und somit war er ein Jünger, auch der Jesus lieb hatte. Somit ist die Anwendung von dem Leben aus Johannes, sei ein Jünger, der Jesus lieb hat. Somit wirst du ein Jünger sein, den Jesus lieb hat. Und von Philippus sehen wir, dass er ein Jünger gewesen ist, der sich nicht entmutigen ließ. Er rief Nathanael und sagte, wir haben den Messias gefunden, Jesus aus Nazareth. Nathanael sagte, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und Philippus sagt nur, komm und sieh es selbst. Erlebe es selber, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und somit eine Anwendung aus Nathanael, aus Philippus seinem Leben ist, lass dich nicht entmutigen. Der nächste Jünger, den wir hier vorfinden, ist Bartholomäus. Im Johannesevangelium finden wir Bartholomäus und nicht mit diesem Namen. Und höchstwahrscheinlich ist er der Nathanael. Nathanael, der hier in Johannes Kapitel 1 zu finden ist und Nathanael ist uns hier bekannt eher als ein Kritiker. Er hatte so seine gewisse Erwartungen gehabt, wie der Messias zu regieren hat und woher er zu kommen hat. Und als Philippus zu ihm sagte, aus Nazareth, sagte er nur, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Warum sagte er es denn? Wisst ihr, die Gegend von Galiläa war schon eine verachtete Gegend, weil sie vom römischen Einfluss so stark eingenommen wurde. Und das die Ortschaft Nazareth war so eine kleine Gasse sozusagen in Galiläa, ein Ort mit wenigen Einwohnern, verachtet auch von den Galiläern. Und somit sehen wir hier, dass Nathanael gewisse Erwartungen hatte in den Messias und er sagte, von diesem Ort, wo die Heiden herkommen, wie vielleicht hier aus Heiden, ein Ort, der so klein ist, der keine Bedeutung hat. Es kann doch nicht sein, dass aus diesem Ort der König von Israel kommen soll. Das geht doch nicht. Wir erwarten ihn aus Jerusalem. Aber hier sehen wir, dass Jesus ihn überraschte. Es scheint, dass er die Schrift gut kannte und wie ich schon erwähnt habe, eine gewisse Erwartung wie den Messias hatte. Er schaute verächtlich auf diesen Ort Nazareth und anschließend gibt aber Nathanael ein starkes Bekenntnis ab über Jesus. Weil Jesus zu ihm sagte, als du unterm Feigenbaum saßt, da sah ich dich schon. Und allein diese Aussagen haben ihn überzeugt, wo er gemerkt hat, dieser Jesus ist nicht irgendeiner, er ist der Messias. Du bist der König von Israel, hat er selber, Nathanael, dann ihm gegenüber geäußert. Von Bartholomäus, Nathanael, können wir lernen, lass dich von Jesus überraschen. Nathanael hatte so seine Einstellung gehabt über den Messias. Aber als er Jesus kennenlernte, merkte er auf einmal, Jesus ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber es ist so schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Er blieb bei Jesus. Und wir wissen auch von ihm aus der Kirchengeschichte, dass er aufgrund seines Glaubens starb. Und wir sehen hier, dass er am Glauben festhielt. Und er lässt sich hier von Jesus sozusagen überraschen. Warum? Jesus sagte zu ihm, du wirst noch Größeres erleben. In Johannes 1 sagt er, du wirst noch Größeres erleben. Und damit bringt Jesus es in Verbindung und sagt, du wirst den Himmel offen sehen und den Menschensohn auf der Leiter hoch und runter steigen. Das war so eine Verbindung zu Jakob, was Jakob damals erlebt hatte, als Gott ihm begegnete im Traum. Aber hier mit dieser Aussage möchte Jesus dann sagen, du wirst noch weit mehr erleben. Du wirst Gott selber erleben. Du wirst die Gegenwart Gottes in mir selber erleben. Nathanael, er wurde von Jesus überrascht. Und ich denke, das ist eine gute Anwendung auch für unser Leben. Lass dich von Jesus überraschen in deinem Leben. Wie er handelt, wie er wirkt und dass er Großes tut, auch in unserem Leben. Das war Philippus und Bartholomäus. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass immer wieder die Jünger in einem Jüngerpaar aufgeführt werden. Höchstwahrscheinlich hat Jesus sie auf diese Weise ausgesendet. Als nächstes finden wir Thomas. Thomas ist auch bekannt als der Zwilling. Von dem Zwillingsbruder wissen wir nichts. Thomas, seine erste Aussage, die wir von ihm finden, ist, lasst uns gehen und mit ihm sterben. Hat jemand eine Ahnung, wo Thomas diese Aussage trifft? Ich lasse euch gerne mitarbeiten, so wie letztes Mal auch. Habt ihr eine Idee, in welcher Situation wir das vorfinden? Lasst uns gehen und mit ihm sterben. Ich glaube, ich habe Lazarus gerade gehört. Das ist in Verbindung mit Lazarus, ganz genau. Jesus sagt, wir gehen zu Lazarus. Lazarus ist tot und es ist gut so und er soll durch den Tod, soll Gott verherrlicht werden. Warum sagt Thomas diese Aussage? Thomas war sich bewusst, die geistliche Leitung ist gerade dabei, Pläne zu schmieden, um Jesus zu fangen. Und er wusste ganz genau, wenn wir jetzt zurück nach Jerusalem gehen, wir sind hier sicher. Sie waren gerade in Bethanien jenseits des Jordans, nicht in Bethanien, das der Ort ist, wo Lazarus war. Da gab es noch ein anderes Bethanien jenseits des Jordans. Diese Ortschaft nennt sich auch Betzbara. Und vielleicht dachte Thomas, hier ist es schön sicher. Aber er wusste, wenn wir zurückgehen werden, werden wir sterben. Oder wird Jesus sterben, weil die geistliche Leitung darauf aus war, Jesus umzubringen. Und so sehen wir, dass Thomas hier die Nähe zu Jesus auch suchte. Und das ist sehr interessant. Wenn wir weiter sehen, wo wir Thomas vorfinden, dann verdanken wir ihm die Worte Jesu, dass Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil Thomas fragte Jesus, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Das war im oberen Gemach, wo Jesus mit seinen Jüngern die letzte Rede hielt. Und hier sehen wir, dass Jesus dann zu ihm diese Aussage äußerte und somit auch zu anderen Jüngern. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Thomas ist uns auch als Zweifler bekannt, der bei der ersten Erscheinung Jesu nicht dabei gewesen ist. Wir wissen nicht, warum er nicht dabei gewesen ist. Das ist uns nicht überliefert. Aber weil er nicht dabei gewesen ist, hat er, glaube ich, die schwerste Woche seines Lebens erlebt. Weil er war nicht dabei gewesen, als Jesus sich seinen Jüngern offenbarte. Und somit kommen die Jünger dann und erzählen ihm, was sie erlebt haben mit Jesus. Und er sagt zu ihnen, wenn ich nicht meinen Finger in seine Hände lege, kann ich nicht glauben. Und es ist interessant, Thomas wird häufig als der Zweifler bezeichnet, aber Jesus sagt ihm nicht, warum zweifelst du, sondern er sagt zu ihm, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Glaube mir. Auch wenn du es nicht siehst, vertraue mir. Vertraue mir. Und das können wir hier von Thomas, in Thomas seinem Leben sehen. Und als Jesus ihm dann erschien, eine Woche später, ist es auch eine interessante Begegnung, dass in diesem Moment Thomas ein starkes Bekenntnis Jesus gegenüber äußert. Jesus begegnet ihm und es ist schön zu sehen, wie Jesus diesem Ungläubigen am Schluss nochmal begegnet und ihm sozusagen den Glauben stärken möchte. Und das ist etwas so Tröstendes, zu erleben, wie Jesus hier ihm begegnet. Und hier sehen wir, dass Thomas noch nicht einmal wirklich das tut, was er sagte. Er legt nicht seine Hände in seine Seite oder in seine Hände, seinen Finger, sondern er bringt nur dieses zum Ausdruck, mein Herr und mein Gott. Ein starkes Bekenntnis, was er hier auch Jesus gegenüber ausdrückt. Von Thomas können wir lernen, Glaube auch ohne zu sehen. Die Zeit, die Jesus mit seinen Jüngern verbrachte, war eine Schule gewesen. Und auch jetzt, gerade wo er auferstanden war und sich nur noch eine gewisse Zeit ihnen zeigte, war eine Schule gewesen für später, weil Jesus würde gen Himmel fahren und nicht mehr mit ihnen gemeinsam unterwegs sein. Weil er würde noch viele Jahre mit Jesus leben, ohne ihn zu sehen. Und so musste er lernen zu glauben, auch ohne zu sehen. Und das wissen wir aus der Kirchengeschichte, dass er es tat. Er ging über Persien bis nach Indien. Und dort, ich weiß nicht, ob er dort starb, aber dort hat er seinen Dienst getan. Und es ist ermutigend zu sehen, wie er seinen Auftrag wahrnahm und das Evangelium verkündete in die Gegend von Indien, Persien, Indien. Glaube. Auch ohne zu sehen. Das ist eine Anwendung, die wir aus Thomas seinem Leben für uns heute anwenden können. Matthäus ist der nächste Jünger, den wir hier aufgelistet vorfinden, der mit Thomas unterwegs war. Wir wissen, dass er der Autor dieses Evangeliums gewesen ist. Und in Markus und in Lukas begegnet er uns als Levi. Und das Interessante hier ist, gerade im Matthäus-Evangelium, einen Zusatz. Und wohlgemerkt, Matthäus ist der Autor dieses Evangeliums. Er schreibt von sich selber. Matthäus, wer? Der Zöllner. War Matthäus zu diesem Zeitpunkt noch Zöllner? Er war es noch nicht mehr gewesen. Er hat sein Zollamt hinter sich gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Aber es ist interessant hier zu sehen, dass Matthäus sich selbst hier, nur im Matthäus-Evangelium, selbst so beschreibt. Vielleicht so als eine kleine Anmerkung für sich selber. Ich war ein Zöllner gewesen, aber Jesus hat mich rausgeholt in seiner Gnade. Die Zöllner waren verachtet gewesen. Die Schriftgelehrten, Pharisäer, die geistliche Leitung haben den Abschaum der Gesellschaft als Zöllner und Sünder bezeichnet. Und auch Jesus wurde auch so beschrieben, dass er mit den Zöllnern und Sündern unterwegs ist. Und hier sehen wir, dass Matthäus selbst sich das immer wieder in Erinnerung ruft und sagt, ich war ein Zöllner. Davon hat mich Jesus befreit und hat gesagt, folge mir nach. Jesus ruft ihn mit wenigen Worten in die Nachfolge. Das haben wir in Matthäus 9, Vers 9 gesehen. Folge mir nach. Und Matthäus verließ wirklich alles, als er Jesus nachfolgte. Er wurde kein Zöllner mehr im Nachhinein. Wir wissen von den anderen Jüngern, dass sie noch fischen gehen konnten. Das sehen wir in Matthäus 21. Als Jesus gestorben war, als es schien, so alles zu zerbrechen, ihre ganze Vorstellungen über das Reich, sagte Petrus, lass uns fischen gehen. Ob es gut oder schlecht war, das sei dahingestellt, darüber möchte ich jetzt nicht diskutieren. Aber wir wissen von Matthäus, er konnte nicht sagen, so, dann gehe ich halt wieder zu meiner Zollstelle zurück und bin ein Zöllner wieder. Er war in seinem Status verachtet gewesen. Und er, in dem Moment, als er aufstand und Jesus nachfolgte, konnte er nicht wieder zurückgehen zu seiner Zolleinnahmestelle. Er verließ wirklich alles und folgte Jesus nach. Eine starke Ermutigung, die wir hier, oder etwas, was wir noch von ihm wissen, wir kennen keine wörtliche Rede von ihm persönlich. Und doch haben wir so viel von ihm. Das ist das ganze Matthäus-Evangelium, was uns überliefert ist. Matthäus hatte, bevor ich damit weitermache, als Zöllner viel mit Geld zu tun. Und es ist interessant, dass im Matthäus-Evangelium dass Matthäus eine Stelle erwähnt, die wir nicht in anderen Evangelien vorfinden. Und das ist die Situation, wo Petrus zu Jesus kommt und ihn fragt, ob wir Steuern zahlen müssen. Kennt ihr die Geschichte, wo Jesus dann zu Petrus sagt, geh angeln und der erste Fisch, den du fängst, du wirst einen Groschen da finden. Geh, zahl für dich und für mich die Steuern. Diese Geschichte finden wir nirgendwo mehr. Aber interessant, dass Matthäus der ein Zolleintreiber gewesen ist, dieses Ereignis so präsent in seinem Kopf hat und gesagt, das muss ich einfach aufschreiben. Das, was wir mit Jesus erlebt haben, das möchte ich aufschreiben. Matthäus, er war bereit, alles zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Dieser Satz, den hören wir häufig. Verlass alles und folge Jesus nach. Heißt es, dass wir jetzt unser Haus verlassen sollen und Jesus nachzufolgen haben? Oder was bedeutet das für uns praktisch? Ich denke, es ist gut, wenn wir hier genau lesen, was Jesus getan hat in Matthäus seinem Leben. Jesus sagte zu Matthäus in der Situation, folge mir nach. Und Matthäus war bereit, die Dinge zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Ich denke, eine Anwendung für unser praktisches Leben ist es, Jesus zu fragen, Herr, wenn du mich zu Hause als Mutter in die Jüngerschaftsschule meiner Kinder gestellt hast, dass ich meine Kinder lehre und ihnen helfe, dir nachzufolgen, oder auch als Vater natürlich, hilf mir auch dort, dir nachzufolgen. Sei es auf dem Arbeitsplatz, da sendet Jesus uns auch hin. Und es ist so wichtig zu wissen, dass nicht dann ist man wirklich ein Nachfolger, wenn man wirklich alles jetzt hier verlässt und irgendwo anders hingeht. Nein, dahin geht, wo Jesus uns hinsendet. Das sehen wir hier in dem Leben von Matthäus. Jesus ruft ihn in die Nachfolge. Und das ist, denke ich, eine so wichtige Anwendung für unser Leben, zu wissen, was sagt Jesus zu mir? Wohin ruft er mich? Was ist mein Auftrag in meinem Leben? Und dann bedeutet es, Jesus nachzufolgen, meine Wünsche nicht in den Vordergrund zu stellen. Matthäus war bereit zu sagen, das Geld lasse ich hier liegen. Stellt euch mal vor, wie viel Geld dort auf dem Tisch lag. Und er sagte, das lasse ich alles liegen. Und ich folge Jesus, weil ich Jesus an die erste Stelle in meinem Leben stelle und nicht mehr das Geld oder andere Dinge in unserem Leben. Verlass alles und folge Jesus. Eine Anwendung aus dem Leben von Matthäus. Dann kommen wir zu Jakobus, der Sohn des Alpheus. Jakobus, wir finden ihn auch mit dem Beinamen, wie gerade erwähnt, der Sohn des Alpheus. Er ist der Einzige, das Einzige, was wir von ihm wissen, ist sein Name. Wir finden keinerlei wörtliche Rede von ihm. Möglicherweise in Markus 15, Vers 40 ist hier von dem Jakobus die Rede, Jakobus der Kleine. Und es ist schön zu sehen, dieser Beiname wurde ihm gegeben, möglicherweise wegen seines Wuchses, vielleicht auch, weil er schüchtern war, vielleicht auch, weil er zurückhaltend war. Wir lesen von ihm kein Wort in der Bibel. Aber er folgte Jesus nach und Jesus hat ihn bewusst auserwählt in die Nachfolge. Wir wissen aber von seiner Mutter, dass sie mit den anderen Frauen bei der Kreuzigung dabei waren. Und das ist ermutigend zu sehen, wie hier auch die Mutter Jesus nachfolgte. Und da, wo Menschen Jesus verließen, hielten sie zu Jesus. Von ihm wissen wir nichts viel. Aber eine Anwendung, die wir hier auf unser Leben anwenden können, ist, Jesus braucht kleine Leute. Jakobus, der Kleine. Manchmal denken wir, Jesus braucht, wir identifizieren uns vielleicht gerne mal mit so einem Petrus oder mit einem Johannes oder mit einem Andreas. Aber über diesen Mann habe ich noch keine Predigt gehört, weil wir auch so wenig über ihn wissen. Aber das Wichtige ist zu wissen, dass Jesus ihn gerufen hat in die Nachfolge, ihm nachzufolgen, Jesus zu folgen und zu wissen auch, dass Jesus diese kleinen Menschen genauso braucht, diesen Jakobus, den Kleinen. Jesus hat uns in unterschiedlichen Aufgaben hineingestellt. Jesus hat es unterschiedlich begabt. Und wenn du Jesus nachfolgst, wenn Jesus dich in deinen Dienst ruft, dann tu ihn da, wo du bist und folge ihm nach. Und wie ein kleiner Jakobus Jesus nachgefolgt ist, von dem wir wenig wissen, kann er dir vielleicht eine Ermutigung sein, in der Rolle, in der du bist, in der Aufgabe, in der du stehst, Jesus nachzufolgen. Ich merke auch, heute läuft mir wieder die Zeit davon. Mal gucken, wie wir das heute machen werden. Ich versuche es kurz zu machen. Thaddäus ist in Apostelgeschichte, heißt er Judas, der Sohn des Jakobus. Wir wissen auch wenig über ihn. Wir finden eine wörtliche Rede von ihm in Johannes 14, Vers 22. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Das ist eine Aussage, die wir von Jakobus, von Judas, der Sohn des Jakobus, oder auch Thaddäus vorfinden. nach seiner Frage zu urteilen, war er vielleicht ein fragender Mensch gewesen. Wir wissen es nicht. Ich möchte auch nicht zu viel da hineinlegen. Aber eine Anwendung aus seinem Leben möchte ich doch herausnehmen. Und die Anwendung ist, stell Jesus Fragen. Das hat Thaddäus gemacht. Wenn du Dinge nicht verstehst, dann stell Fragen. Und das Besondere ist, dass wir Jesus, auch wenn er nicht da ist, Jesus hat doch gesagt, er ist da mit uns, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Er lebt mit uns Tag für Tag und er möchte uns lehren und uns schulen und in der Jüngerschaft, in der Nachfolge. Und das kann uns auch eine Ermutigung sein durch sein Leben, durch diese kurze Aussage. Der 11. Jünger ist Simon der Zelot. Simon, auch Kanaaneus genannt, könnte auf den Ort hindeuten aus Kanaan oder auch in einer anderen Übersetzung heißt dieses Wort der Eiferer. Uns ist bekannt, dass er ein Zelot war. Und die Zeloten waren der Überzeugung gewesen, dass sie könnten Gottes Reich mit jeglicher Gewalt errichten. Somit waren sie davon überzeugt gewesen, auch wenn wir andere dafür umbringen, auch wenn wir Aufstände durchführen, es ist Gottes Wille, so vorzugehen. Und somit sehen wir das auch in seinem Leben, dass er von dieser Partei der Zeloten gewesen ist. Und Jesus nimmt ihn heraus, diesem Eifer, den er hat, verändert ihn und gebraucht ihn für sein Reich. Und ich finde das ermutigend zu wissen, Jesus nutzt diese Gabe der Entschlossenheit und gebraucht sie für sein Reich. Dieser Simon war ein Mann mit Überzeugung gewesen. Dinge, wo er sagte, das ist mir wichtig. Und anfangs ging es in eine falsche Richtung gewesen. Aber Jesus nahm ihn, veränderte sein Herz und gebrauchte es für sein Reich. Eine Anwendung ist hier, sei ein Eiferer für Jesus. Setz dich ein, da wo du bist, das können wir von ihm lernen. Judas Iskariot, eigentlich habe ich keine Zeit mehr dafür, möchte aber kurz noch ein paar Gedanken dazu weitergeben. Judas begegnet uns immer mit dem Zusatz, der Jesus verriet. Der Name Judas bedeutet eigentlich etwas ganz Gutes. Judas hat eine sehr schöne Bedeutung und das bedeutet, der Herr führt. Nur leider sehen wir es in seinem Leben, dass er sich nicht vom Herrn hat führen lassen, sondern er hat sich in die Irre führen lassen. Seine ersten übermittelten Worte sind negativ. Was für eine Verschwendung. Wisst ihr, in welcher Situation? Als Maria Jesus die Füße salbte. Dann lesen wir von ihm nur diese Worte, was für eine Verschwendung. Könnte es nicht verkauft werden und dieses Geld den Armen gegeben werden? Klingt sehr fromm, aber letztendlich sehen wir hier, dass Johannes offenbart uns sein wahres Motiv in Johannes 12, Vers 6. Er war ein Dieb. Letztendlich dachte er dabei nur an sich. Jesus sagt selbst über Judas, er glaubte nicht an Jesus. Jesus nimmt sogar solche harten Worte in den Mund und sagt, ist nicht einer unter uns ein Teufel, ein Durcheinanderbringer? Das ist die Bedeutung. Und Judas hat wirklich viel durcheinander gebracht. Er ließ es nicht zu, von Jesu Wort gereinigt zu werden. Johannes 13, Jesus sagt, nicht alle seid ihr rein. Er sprach von seinem Verräter. Er war nie unter den Erwählten, das können wir in Johannes 13 auch lesen, Vers 18. Er gehörte niemals zu Jesus. Menschen fragen sich, und das ist immer, wir hatten mal fast einen ganzen Tag, einen Unterrichtstag, mit einer Diskussion gehabt über Judas. Wie ist das möglich, dass dieser Mann so nah bei Jesus war und doch nicht gerettet war? Eine sehr wichtige Frage. Und ich möchte diese Diskussion jetzt nicht groß erläutern, aber ich möchte eine Aussage dazu weitergeben. Judas war ein Mitläufer, der vorgab, gerettet zu sein. Aus seinem Leben können wir nirgendwo sehen, dass er sich hat von Jesus reinigen lassen. Dass er wirklich an Jesus geglaubt hat. Jesus hat ihn gerufen, ja. Er hat ihn eingeladen, mit ihm zu leben und Judas hat viele Botschaften gehört. Aber was wichtig ist, was wir daran sehen, ist, dass letztendlich der Mensch die Entscheidung trifft, ob er Jesus nachfolgen will oder nicht. Und im Leben von Judas können wir deutlich sehen, dass er sich bewusst gegen Jesus gestellt hat. Und wenn wir die Geschichte beim letzten Abendmahl lesen, dann sehen wir, wie häufig Jesus ihn versucht hat, noch zurückzuziehen und zurückzurufen und zu sagen, überlege gut, was du tust. Aber Judas war überzeugt von seinem Weg. Er war ein Mitläufer gewesen, aber er hatte nicht die Entscheidung getroffen, an Jesus zu glauben. Und somit ist die wichtige Anwendung hier für uns, sei kein Mitläufer, sondern treff eine Entscheidung für Jesus. Folge ihm nach und lebe mit ihm. Das sind im Schnelldurchgang die Jünger, wo wir einen kleinen Einblick in jedes dieser Jünger einen Einblick bekommen konnten. Bei dem einen oder anderen, ich habe hier auch noch mehr auf meinem Skript stehen, würde ich noch gerne ein bisschen mehr sagen. Aber wir belassen es dabei und ich möchte euch dadurch ermutigen, vielleicht selber mal in der Bibel zu stöbern und zu gucken, wo lese ich denn den Namen noch? Wo finde ich denn noch Informationen von diesem oder dem anderen Jünger? Und Jesus hat sie erwählt als Apostel. Und auf diesen Aposteln ist die Gemeinde aufgebaut worden. Und somit tragen sie eine wichtige Rolle. Und das, was wir in der nächsten Bibelbetrachtung auch hören werden, dass sie ausgesandt wurden, um das Himmelreich zu predigen. Dass die Menschen dort verstehen sollten, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dass der Boden vorbereitet wurde, um an Jesus zu glauben. Aber das folgt dann in der nächsten Bibelbetrachtung. Soweit heute. Danke fürs Zuhören und ich möchte gerne diese Zeit, diese Bibelbetrachtung auch mit einem Gebet beenden. Ich möchte bitten, da wo es möglich ist, dass wir dazu aufstehen. Ja, Herr Jesus, so hast du diese Jünger zu dir gerufen, dass sie Salz und Licht dieser Welt sind. Und das waren sie auch und sie haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen bis heute noch. Und so möchtest du uns gebrauchen in unseren unterschiedlichen Aufgaben, Herr. Wenn wir einen Simon sehen, der ein Zelot war, mit voller Eifer dir nachgefolgt ist und vorher aber eine komplett andere Richtung hatte, so hast du ihn genommen und gebraucht, Herr. Ein Andreas, der Menschen zu dir gerufen hat. Einen kleinen Judas, der Kleine, der sich von dir hat gebrauchen lassen und verändern lassen. Der, von dem nicht viel überliefert ist, Herr, aber auch von ihm wissen wir, dass du auf ihn die Gemeinde gebaut hast. Und dafür danken wir dir. Und das macht uns Mut, Herr, in unseren Aufgaben, da wo wir stehen, uns gebrauchen zu lassen für dein Reich. Ich bete darum, dass du unser Herz dafür vorbereitest, jeden Tag neu dir nachzufolgen. Danke, Herr, dass du mit uns gehst und uns helfen möchtest. Dir sei die Ehre dafür. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend.